Lob und Dank sei unserem Gott, dass wir es glauben dürfen und erkennen, dass dies der Tag ist, den er gemacht hat.
Amen.
Man könnte sagen, er hat jeden Tag gemacht. Er ist verantwortlich für die Ewigkeit und für die Zeit. Und dennoch gibt es ganz besondere Tage im Heilsgeschehen Gottes, besondere Zeitabschnitte, in denen eben Dinge geschehen, die nicht immer geschehen sind. Und ich glaube, dass wir mit Recht sagen können, dass wir jetzt in einer ganz besonderen Zeit leben, und wir dürfen dies erkennen, dürfen die Dinge, die um uns herum geschehen, wahrnehmen und noch mehr, sie biblisch einordnen und daraus erkennen, wie spät es an der Weltenuhr ist. Ich möchte ganz aufrichtig und mit bewegtem Herzen alle herzlich willkommen heißen, aber ganz speziell unsere Geschwister aus der Deutschen Demokratischen Republik. Das werden unsere Nachbarbrüder und Schwestern nicht ganz nachvollziehen können, wie wir empfinden, und wir freuen uns über die neuesten Entwicklungen, über das, was in den letzten Monaten geschah. Es ist eine ganz andere Oktoberrevolution wie 1918, das wissen wir alle. Und wer ein bisschen in der Geschichte, in der neueren Geschichte nachgelesen hat oder sich auskennt, der weiß, wie aussichtslos das war, was jetzt vor unseren Augen Realität wird. Und es mag sein, dass sich einige darüber gar keine Gedanken machen, andere fragen sich, wie es weitergehen soll. Lasst mich euch deutlich sagen, die Heilige Schrift hat vorausgesagt, dass ganz am Ende gesagt werden kann, gesagt werden wird, Friede und Sicherheit. Friede, es hat keine Gefahr mehr. Und deshalb muss auch der Kalte Krieg ein Ende nehmen und Europa zu einem sogenannten Friedenskontinent werden. Und die Teilung, die durch ein Land ging, muss aufgehoben werden und die Blöcke, die sich gegenüberstanden, aufgelöst, damit das Wort Gottes völlig und ganz erfüllt werden kann. Wir wollen heute nicht auf Einzelheiten eingehen. Ihr wisst, es liegt mir ein wenig, gerade den prophetischen Teil der Heilsgeschichte darzulegen. Vielleicht oder gewiss aus dem Grunde, weil wir jetzt eben in der Zeit leben. Und es ist nicht nur wichtig, darüber zu reden, sondern die Bibel zu durchforschen, um daraus zu erkennen, was alles so geschieht. Ich musste an ein Wort denken aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel. Lukas-Evangelium Kapitel 1. Ich möchte das nur im Hinblick auf das lesen, was in den letzten Monaten geschah. Lukas 1, Vers 51 bis 53. Er wirkt seine Kraft aus mit seinem Arm. Er zerstreut, die da hoffärtig sind, in ihres Herzens Sinn. Er stürzt Machthaber von den Thronen und erhöht Niedrige. Hungrige sättigt er mit Gütern und lässt Reiche leer ausgehen. Wir haben hier an dieser Stätte gewiss nichts mit Politik zu tun, aber ich erinnere mich des Tages, sind erst einige Monate her, als der Generalsekretär sagte, diese Mauer wird noch 100 Jahre stehen. Und siehe da, sie begann zu wackeln und wird demontiert. Es saßen viele auf den Thronen in vielen Ländern Osteuropas. Und siehe da, wie hier geschrieben steht, er stürzt Machthaber von den Thronen. Von selber ist keiner von ihnen gegangen. Sie sind alle gestürzt worden. Warum? Weil die Zeit dafür gekommen ist. Ich habe heute zwei Spezialnoten nachgelesen aus dem Jahre 1952, in denen Erklärungen abgegeben wurden von politischen Parteien dieses Landes. Und wenn man dann darüber nachdenkt, wie unmöglich alles aussah, und heute gehen wir in eine Epoche, in eine ganz kurze Zeit, in eine Entwicklung, wie ich vorhin schon sagte, die einfach notwendig ist, um Offenbarung 17 und viele andere Bibelstellen zur Erfüllung zu bringen. Ich habe eben schon gesagt und angedeutet, am liebsten spreche ich tatsächlich über das prophetische Wort. Der Grund dafür ist in der Tat der, dass sich jetzt biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt. Und wenn man speziell in der Offenbarung liest, das haben wir alle getan, jahrelang, dann haben wir sicher festgestellt, wie schwierig es war, die Symbole, die Bilder, die da beschrieben und geschildert werden, zu verstehen. Aber durch die Gnade Gottes hat er nicht nur Offenbarung seines Wortes geschenkt, er hat auch unser geistliches Verständnis geöffnet für die Schrift.
Amen.
Und das ist sehr, sehr wichtig. Stellt euch vor, Johannes sieht ein Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Das ist ein Unding, würde man sagen. Und große Bibellehrer haben sich den Kopf darüber zerbrochen. Und andere in unserer Zeit haben versucht, das Ganze irgendwie zahlenmäßig einzuordnen. Und es gelang ihnen nicht. Geistliche Dinge müssen geistlich gesehen, erkannt und verstanden werden. Ich bin dem Herrn dankbar, besonders für den prophetischen Dienst, an dem er uns hat Anteil gegeben in dieser Generation. Ich gebe es freimütig zu und bekenne es vor allem, dass ich vieles nicht gewusst hätte, wenn ich es nicht aus dem berufenen Munde, aus dem Munde dessen, den Gott in unsere Generation gesandt hat, gehört hätte. Ich weiß, dass es nicht allen gefällt, aber wir haben mit der Wahrheit umzugehen und speziell an heiliger Stätte, an dem Ort, an dem Gottes Wort als Wahrheit verkündigt wird. Ich werde an diesem Wochenende mit Gottes Hilfe einiges darlegen, um auch unsere Aufgaben, die Gott uns gestellt hat, als Gemeinde ein wenig hervorzuheben. Und auch die Erlebnisse, die wir als Gläubige machen müssen, um dem Herrn zum Dienst bereit zu stehen. Wir können uns nicht etwas vornehmen und es dann tun. Gott muss die Berufung, die Ausrüstung, er muss ja alles in allem wirken. Mit unserer Macht ist doch nichts getan. Aber er wird, so hat er es verheißen, auch in unseren Tagen das Rechte zur rechten Zeit tun. Wichtig ist nur, dass wir ihm nicht vorauseilen, aber auch nicht hinterher hinken, sondern Schritt halten mit dem Herrn und mit dem Wort, das er uns offenbart und zeigt, das schenke er uns allen. Mir liegt am Herzen, dass wir heute ein Bußgebet gemeinsam lesen, aus dem Worte Gottes lesen, und zwar aus dem Propheten Daniel. Und ich sage euch auch, warum. Wir haben uns alle vor dem Herrn zu beugen, wirklich tief zu beugen, unsere zu kurz kommen vor ihm zu bekennen und ihn darum zu bitten, dass er uns gnädig ist, dass er Nachsicht übt, dass er vergibt und dass er zu uns redet und sich uns aufs Neue erbarmt und uns segnet. Ich glaube, dass wir alle den Wunsch haben, dem Herrn näher zu kommen, eine innigere Gemeinschaft mit ihm zu haben, neu zu spüren, dass er nicht ferne, sondern nah ist. Ich möchte bitten, dass wir gemeinsam Daniel Kapitel 9 einfach mal von Vers 4 bis 19 lesen. Auch zu denen gehöre ich nicht, die gern lange Kapitel lesen. Aber das ist nun einmal ein Gebet von dieser Länge und so wollen wir es auch entsprechend lesen. Darf ich bitten, dass wir alle dazu aufstehen? Ich habe heute einen besonderen Wunsch. Ich möchte Michael Russ bitten, das zu lesen. Ich bin einfach kein guter Leser. Würdest du bitte nach vorne kommen? Sei es so gut. Ich tue mich schwer mit dem Lesen. Lasst uns andächtig mitlesen und zuhören. Daniel 9 von Vers 4.
Ich betete also zum Herrn, meinem Gott, und legte mein Bekenntnis mit folgenden Worten ab. Ach, Herr, du großer und furchtbarer Gott, der du deinen Bund und deine Gnade denen bewahrst, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt und Unrecht getan, wir sind gottlos und ungehorsam gewesen und von deinen Geboten und deinen Satzungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen und unseren Fürsten, zu unseren Vätern und dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Auf deiner Seite, Herr, ist die Gerechtigkeit, auf der unsrigen aber die Schamröte im Angesicht, wie es jetzt zutage liegt. Für die Männer von Juda und die Bewohner Jerusalems und für alle Israeliten, sie seien nahe oder fern, in all den Ländern, wohin du sie verstoßen hast wegen der Untreue, die sie sich gegen dich haben zu Schulden kommen lassen. Ja, Herr, uns muss die Schamröte ins Angesicht steigen, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Doch bei dem Herrn, unserem Gott, ist die Barmherzigkeit und die Vergebung, obschon wir uns gegen ihn aufgelehnt haben und der Stimme des Herrn, unseres Gottes, nicht gehorsam gewesen sind, um nach seinen Weisungen zu wandeln, die er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Ja, ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist untreu gewesen, ohne deinen Weisungen Folge zu leisten. Darum ist auch der Fluch und Schwur über uns hereingebrochen, der im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen Gott gesündigt haben. Und er hat nun an uns und an unseren Herrschern, die über uns regiert haben, seine Drohung in Erfüllung gehen lassen, die er ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns verhängen wolle, so dass unter dem ganzen Himmel sich nirgends etwas so Schlimmes ereignet hat, wie es Jerusalem widerfahren ist. Ja, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, so ist all dieses Unheil über uns hereingebrochen. Dennoch haben wir den Herrn, unseren Gott, nicht dadurch versöhnt, dass wir von unseren Sünden umgekehrt wären und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum ist der Herr auf das Unheil bedacht gewesen und hat es über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in all seinen Werken, die er vollführt. Wir aber haben auf seine Stimme nicht geachtet. Und nun, o Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt und dir dadurch einen Namen gemacht hast bis auf den heutigen Tag. Wir haben gesündigt, haben gottlos gehandelt. O Herr, lass doch nach allen Erweisen deiner Gerechtigkeit deinen Zorn und Grimm sich von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berge abwenden. Denn um unserer Sünden willen und wegen der Übertretungen unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk für alle rings um uns wohnenden Völker ein Gegenstand des Hohns geworden. Nun aber erhöre, unser Gott, das Gebet und Flehen deines Knechtes und lass dein Angesicht über dein verwüstetes Heiligtum leuchten um deinetwillen, o Herr. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Öffne deine Augen und sieh unsere Trümmer an und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht aufgrund der Erweise unserer Gerechtigkeit bringen wir unser Flehen vor dich, nein, im Vertrauen auf deine große Barmherzigkeit. O Herr, höre. Herr, vergib. Herr, merke auf und handle ohne Verzug um deiner selbst willen, du mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk tragen deinen Namen.
Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir kommen tief bewegt vor dein Angesicht mit Bitten und Flehen. Wir bringen dir unser ganzes Leben. Du kennst uns, du weißt, wo wir wohnen, wer wir sind. Du weißt, ob wir gehorsam oder ungehorsam waren. Du kennst uns, wie dein Prophet David sagte, du weißt, ob ich liege oder stehe. Du kennst mich von Ferne. Treuer Herr, nimm alles hinweg. Wirklich alles, was dir im Wege steht, bahne du dir selbst einen Weg zu uns. Tu es durch die Kraft deines Blutes, durch die Kraft deines Wortes, durch die Kraft deines Geistes, o Herr. Geliebter Heiland, wir warten auf die Wiedererstattung aller Dinge, o Herr. Sieh dein Volk in Gnaden an. Segne, Herr, dein Erbe. Geliebter Heiland, schenk Gnade, dass wir dich erkennen, dein Wirken, dein Wort verstehen, dass wir das Wirken deines Geistes neu erleben. Geliebter Herr, vergib und sei gnädig. Wie oft haben auch wir auf dein Wort nicht geachtet, haben auf das, was deine Propheten gesprochen haben, nicht gehört, haben uns selbst als klüger gedacht. Geliebter Herr, erbarme dich unser, sei uns gnädig. Wir tragen deinen Namen, den du uns geoffenbart hast. Wir tragen dein Wort, das du uns geschenkt hast. Und wir bitten dich, Herr, sieh uns in Gnaden an und segne uns alle in mächtiger Weise zur Ehre und zum Preise deines heiligen Namens. Amen. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich weiß, dass es gut tut, wenn man sich vor dem Herrn beugt. Es gab Menschen, die es in Sack und Asche getan haben, indem sie erkannten, dass Gott heilig ist und dass sie einfach zu kurz gekommen waren und nicht in all seinen Wegen wandelten und nicht taten, was ihm wohlgefällig war. Hier in dem gleichen Kapitel, in Daniel 9, von Vers 20, lesen wir dann, Daniel 9, von Vers 20, während ich so noch redete und betete und meine Sünde sowie die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, brachte. Während ich also noch mein Gebet verrichtete, kam der Mann Gabriel, den ich früher schon in dem ersten Gesicht gesehen hatte, eilends auf mich zugeflogen um die Zeit des Abendopfers. Ich werde vielleicht noch weiter lesen. Ich hätte erwartet, dass wir alle unseren Mund aufgetan und zu Gott gebetet hätten. Glaubt es, wir haben es nötig. Vom ersten bis zum letzten, wer immer wir sein mögen, vielleicht denkt jemand, wir haben keine groben und großen Sünden getan. Es genügt schon, ein Murren von sich zu geben, um Gott zu beleidigen, vieles zu beanstanden, was uns nicht gefällt und so weiter. Der Herr möchte, dass wir einmütig in seinem Namen, gegründet in seinem Wort, vorwärts gehen, einander in Liebe ertragen, füreinander beten und Gott darum bitten, uns alles zu geben, was er in seinem Worte verheißen hat, und nicht nur das, uns zu geben, was er der Gemeinde am Anfang gegeben hat, und wenn es in seinem Willen ist, ein doppeltes Maß dessen, was am Anfang war. Wir glauben daran, dass wir es benötigen, denn noch nie ist die Vermessenheit der Leute so groß gewesen wie jetzt. Noch nie haben Menschen so viel von sich gedacht und sind so weit gegangen, dass sie Gott lästern, ja Gott antasten. Ich habe es hier schon erwähnt und auch am letzten Sonntag in Zürich. Es geht einfach so weit, dass selbst in der Theologie die Menschen jedes Maß überschreiten und nicht mehr wissen, was sie tun. Ich habe es erwähnt oder gesagt, dass auf verschiedenen Kirchentagen Gott angeklagt wurde, dass er männlich und nicht weiblich ist. Ich habe die Kassette bei mir im Büro. Ich habe Zeitschriften, in denen darüber berichtet worden ist. Frauen, die das Podium bestiegen haben, brachten ihre Beanstandungen ein, dass sie solange keinen Anteil hatten, das haben sie Gott zugeschoben, dass er Partei für die Männer ergriffen hat, weil er selbst männlich sei und so weiter und so weiter. Ich habe es hier kurz erwähnt, als ich mit einer Dame, 83-jährig, vor einigen Tagen in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen sprach, eine Frau, die im Bundestag jahrelang gewesen ist und alles, was Ruf, Rang und Namen hat, von Politikern kannte und auch im Landtag von München jahrelang Abgeordnete war. Und sie nahm an einer Veranstaltung teil, in der ein evangelischer Pfarrer das Schlussgebet sprechen sollte. Und siehe da, er betete nicht unser Vater, der du bist im Himmel. Er betete unsere Mutter, die du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das muss man sich mal zu Gemüte führen, wie weit die Menschen sich vergessen können. Wie schon gesagt, es gibt kein Maß. Und wir sehen, und bitte nimmt das nicht als eine Attacke, aber wir sehen es im römischen Katholizismus, dass Maria einfach über alle Maßen, wie doch in den fast 1600 Jahren nicht, jetzt hervorgehoben und verherrlicht wird auf eine unbegreifliche Weise. Die Protestanten ziehen nach, um Gott so halb weiblich, halb männlich zu machen und da einen Konsens zu finden. Gott schaut zu, aber nicht mehr lange. Er wird Gericht halten über alle Vermessenheit der Menschen, über alle, die ihn korrigieren wollen. Amen. Die wird er korrigieren. Bruder Russ hat das Einleitungswort aus dem Propheten Jesaja 45 gelesen. Und da ist es ja schon vorausgesagt worden, dass sich vor ihm alle Knie beugen werden und jede Zunge wird ihm huldigen und wird ihn zu bekennen haben. Ich lese es noch einmal. Jesaja 45, Vers 23, Jesaja 45, von Vers 23. Bei mir selbst habe ich geschworen, hervorgegangen ist aus meinem Munde Wahrheit, ein Wort, das unverbrüchlich ist. Vor mir soll jedes Knie sich beugen, mir soll jede Zunge schwören oder huldigen oder bekennen, was auch immer. Im Herrn allein, so wird man bekennen, habe ich volle Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm werden kommen und sich dabei schämen alle, die ihm feindselig widerstrebt haben. Im Herrn wird Gerechtigkeit werden und seiner sich rühmen, die gesamte Nachkommenschaft Israels. Gott hat für alles eine Zeit, für alles einen Tag. Auch diese Zeit, in der der Hochmut in Blüte steht, ist so von Gott zugelassen. Uns schmerzt es über alle Maßen. Dem Artikel, den ich las, darin steht, dass Gott die Frau ebenso geschaffen hat, dass nicht beschnitten werden kann. Und deshalb, Gott hat alles wohl geschaffen. Mann und Frau, besser hat es niemand tun können, besser hat es Gott nicht tun können. Es ist vollkommen, was er geschaffen hat. All die Besserwisser haben nicht einen Verbesserungsvorschlag machen können bis zum heutigen Tage. Dank sei dem Herrn, dass wir einfach und kindlich glauben können, aber wir glauben ja, wie die Schrift sagt. Und weil wir glauben, wie die Schrift sagt, glauben wir an Gott, der uns sein Wort hinterlassen hat. Ich möchte einige Schriftstellen lesen aus 2. Timotheus 2, Vers 15, um dann doch in diesen Teil der Wortbetrachtung überzugehen. Wir sind ja nicht hier, um nur zu registrieren, was andere falsch tun. Wir sind hier, um von Gott gelehrt zu werden, um unseren Stand vor ihm zu überprüfen, unsere Erlebnisse, die wir gemacht haben, anhand der Bibel zu vergleichen, um zu wissen, ob sie wirklich standhalten dem Zeugnis der Heiligen Schrift. 2. Timotheus 2, Vers 15. Sei eifrig bemüht, dich Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, weil er das Wort der Wahrheit recht oder richtig darbietet oder recht oder richtig teilt. Wie schon vorhin erwähnt, ist es absolut notwendig, sei es der prophetische Teil, der lehrmäßige Teil, was auch immer, dass die Heilige Schrift nicht aus dem Zusammenhang genommen, sondern in den richtigen Zusammenhang gebracht wird, dass jedes Erlebnis, jeder Vorgang dahin gebracht wird, wo er hingehört. Wenn wir das nicht tun, können wir sehr schnell zu Schlüssen kommen, die gar nicht stimmen. Und deshalb ist es wirklich notwendig. Ihr werdet schon sehen, warum das betont wird. Hier ist gesagt worden, sei eifrig bemüht, dich Gott, nicht den Menschen, dich Gott als bewährt darzustellen. Ja, welch ein Mensch wäre tüchtig, vor Gott als bewährt zu erscheinen? Den gibt es doch gar nicht. Aber Gott in seiner Gnade kann Erleuchtung, kann Offenbarung, kann Inspiration durch den Heiligen Geist schenken, dass nicht wir uns der Sache sicher sind, aber dass der Heilige Geist uns die Dinge offenbart, und das Wort Gottes ist gewiss. Amen. Und wenn es uns geoffenbart wurde, dann leuchtet es auf. Dann sehen wir das Licht mitten in der Finsternis. Hier in Vers 12, vielleicht lesen wir im gleichen Kapitel Vers 11 und 12, vielleicht bis 13, 2. Timotheus 2, 11 bis 13, um den Zusammenhang zu bekommen. Zuverlässig ist das Wort. Sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben. Harren wir standhaft aus, so werden wir auch mitherrschen. Verleugnen wir, so wird auch er uns verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er dennoch treu. Amen. Amen. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Selbst wenn in unserem Leben Phasen wären, in denen wir dem Herrn die Treue nicht so halten, wie wir sie eigentlich halten sollten, nicht so brennen, wie wir brennen sollten, nicht so eifern, wie wir eifern sollten, nicht wirklich alle Zeit und alle Talente ihm zur Verfügung stellen, lau und träge werden, dann ist Gott treu, dass er wieder sein Wort sendet, uns aufrüttelt und schüttelt, uns neu belebt, damit wir feurig sind im Geiste, um ihm dienen zu können. Bleiben wir ganz kurz bei dem Wort stehen. Zuverlässig ist das Wort. Sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben. Ihr wisst, der Tod ist eine unangenehme Sache. Und die Menschen, die älter werden und keinen Frieden mit Gott haben, können unwahrscheinliche Angst haben vor dem Tode. Aber hier geht es ja um etwas anderes, nämlich nicht um den leiblichen Tod, sondern um das mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben, mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Darum geht es hier, mit Christus gestorben zu sein, dass das eigene Ich nicht knüppeldick immer wieder zum Vorschein kommt, sondern dass wir tatsächlich nicht scheintot, sondern mit Christus gestorben wären. Und das können wir nur, wenn wir begreifen, wie Paulus schreibt, dass wir erkennen, dass unser alter Mensch mit all seinem Wollen und Tun mit Christus gekreuzigt wurde. Und er konnte dann auch sagen, was ich jetzt noch lebe, das lebe nicht ich, sondern das lebt Christus in mir. Und er ging weiter und schreibt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Zuverlässig ist das Wort. Sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben. aber sind wir nicht mitgestorben, so können wir auch nicht mitleben. Das Erste muss zuerst kommen, ehe das Zweite in Erscheinung treten kann. Wer ist sich selbst wirklich gestorben? Ich glaube, der Brief liegt noch auf meinem Schreibtisch. Da schreibt ein 43-jähriger Bruder und entschuldigt sich und bittet zu verstehen, dass er kein Jüngling mehr ist, aber schreibt, dass er keine gläubige Tätigkeit gefunden hat und zwischen Ungläubigen seine Arbeit verrichten müsse, aber dass er sich nicht unter Kontrolle hat, dass er mitlachen muss und schreibt noch bis zum Schluss, wenn Witze erzählt werden und so weiter. Und er schreibt als einen Notschrei, bete für mich, dass Gott mir hilft, der Welt gestorben zu sein, nicht mitmachen zu brauchen, sondern mich von den Dingen zu trennen. Es wurde ihm zu einer Not. Jesus sagte, ihr seid nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Und die Welt mit all ihrem Reiz wird vergehen. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir müssen ein Zeugnis sein, wo immer wir uns befinden. Und den Dingen, die wirklich der Welt angehören, widerstehen und der Welt gestorben sein, um mit Christus leben zu können. Davon oder dazu gibt's noch ein ganz besonderes Wort im Kolosserbrief im 3. Kapitel, Kolosser Kapitel 3, eins der herrlichsten Worte, was dieses Thema betrifft. Kolosser 3 von Vers 1 steht, seid ihr also mit Christus auferweckt worden, so suchet das, was droben ist, dort, wo Christus weilt, indem er zu Rechten Gottes thront. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ihr seid ja doch gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Ihr seid ja doch gestorben. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ihr seid ja doch gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Wir sind in dieser Welt. Wir gehen unseren täglichen Dingen nach, essen und trinken, was alles dazu gehört. Wir fahren unser Auto und so weiter. Aber wir merken, dass wir von diesen Dingen gelöst sind. Wir brauchen nur das, was wir haben und nicht mehr. Wir brauchen nicht das, was andere haben, sondern nur das, was wir selber haben, das brauchen wir und nicht mehr. Es geht noch weiter in Vers 4. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Amen. Es geht wirklich darum, dass wir nicht nur vom Gläubigwerden sprechen und von der Vollendung, von der Verwandlung und von der Entrückung. Es gibt Dinge, die vorher mit uns und an uns geschehen müssen, ehe das endgültige und abschließende geschehen kann. Und glaubt es mir, wir alle brauchen eine biblische Taufe mit Geist und Feuer. Amen. Wir alle brauchen, dass Gott das, was ihm nicht gefällt, verbrennt und das, was ihm zur Verfügung steht, salben kann, damit wir brauchbare Gefäße zu seiner Ehre werden können. An diesem Wochenende muss noch Großes geschehen. Ehe das Große geschehen kann, muss uns ein heiliger Jammer packen. Eine innere Not muss sich unserer bemächtigen. Eine heilige Unzufriedenheit und eine heilige Erkenntnis dessen, dass Christus sich bis jetzt in unserem Leben noch nicht hat offenbaren können, wie es gerne möchte. Geben wir das alle zu? Wir geben es zu. Wir sind ehrlich genug, um uns selber und anderen nichts vorzumachen. Ich lese es noch einmal. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wenn er aber nicht in unserem Leben offenbar wird, dann werden wir nicht mit ihm zusammen offenbar werden in der Herrlichkeit. Das ist doch der Punkt, um den es geht. Man muss sich immer, wenn man solche Worte der Schrift liest, die Frage stellen, ob das nun schon geschehen ist oder nicht. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, wenn, dann ja. Wenn nicht, was dann? Genauso wie im Römerbrief geschrieben steht, wenn der Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, in euren sterblichen Leibern wohnt, dann wird er eure sterblichen Leiber lebendig machen. Wenn aber diese Kraft des Geistes nicht in den sterblichen Leibern wohnt, die ja ein Tempel Gottes sein sollen, was dann? Dann wird der Leib nicht verwandelt werden können. Und so sehen wir die dringende Notwendigkeit, als gläubig gewordene und auf den Namen des Herrn Jesus Christus Getaufte, wirklich eine Geistestaufe zu erleben, wie sie am Anfang erlebt wurde. Dann ist die Voraussetzung geschaffen worden, dass Christus sich in unserem Leben offenbar werden, dass er sich in unserem Leben offenbaren kann. Seht, er wurde ja als Sohn Gottes geboren, aber dann, am Tage seiner Taufe, öffnete sich der Himmel und der Geist kam herab in Gestalt einer Taube und die Stimme sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Was war es? Es war die Einsetzung in den Dienst. Durch die Wiedergeburt werden wir Kinder Gottes, aber durch den Heiligen Geist werden wir zum Dienst in den Leib Jesu Christi hineingetauft. Vorher können wir uns Gedanken machen über Dienste, aber sie nicht ausführen. Von unserem Herrn heißt es, dass er mit Heiligem Geist gesalbt wurde und dass er dann auszog, Gutes tat, das Evangelium verkündigte und die Kranken heilte. So wird es uns ja berichtet in der Heiligen Schrift. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir stehen wirklich vor der größten Herausforderung aller Zeiten und vor der größten Aufgabe, vor die die Gemeinde je gestellt wurde. Und deshalb ist es in der Tat dringend notwendig, dass wir als Gesamtheit Gott erleben. Nicht nur Einzelne, sondern wirklich alle. Und der Liederdichter singt ja so schön, Tropfen der Gnade, sie fallen. Sende die Ströme, o Gott. Wir sind dankbar für alle Führungen des Heiligen Geistes. Wir sind dankbar für jede Offenbarung, die uns geschenkt wurde durch den Geist. Der Geist wirkt ja auf verschiedene und mannigfaltige Weise. Der Geist überzeugt von der Sünde, vom Gericht. Er überzeugt, der Heilige Geist wirkt an den Gläubigen. Er erneuert, er schafft die Wiedergeburt. Aber dann soll das reine Gefäß erfüllt werden mit Kraft aus der Höhe. So lauteten die Worte unseres Herrn. Bleibet oder wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Wenn wir in der Tat begriffen haben, dass wir am Ende der Zeit, der Gnadenzeit, angekommen sind und dass der Gemeinde wirklich die letzte große Aufgabe überantwortet wurde, dann haben wir Gott zu bitten, uns auszurüsten, damit wir uns nicht lächerlich machen, sondern Gott sein Wort bestätigen kann durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Wie viele möchten das gerne erleben? Amen, wir alle. Und es wird mit uns beginnen. Ihr werdet es sehen aus den weiteren Betrachtungen morgen Vormittag und morgen Nachmittag, so der Herr will, dass Gott sein Programm noch nicht geändert hat, dass alles beim Alten geblieben ist. Dasselbe Evangelium, dieselben Erlebnisse, dieselben Begleiterscheinungen, wie sie am Anfang waren, so müssen sie auch am Ende sein. Unser Herr ist doch derselbe, gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeiten. Es kann sich bei Gott nichts ändern. Bitte nehmen wir doch das Wort ernst. Spricht es uns noch an? Geht es uns zu Herzen? Dringt es durch, bis es Seele und Geist, Mark und Bein scheidet? Zeigt es uns die Notwendigkeit um die Dinge, um die es jetzt geht? Oder suchen wir noch rechts und links nach einem Weg, irgendwie durchzukommen? Es geht nicht. Jesus ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Und er hat's doch gesagt. Und Johannes hat es schon angekündigt. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommen wird, ist größer als ich und ist vor mir gewesen. Ich bin nicht wert, die Riemen seiner Schuhe aufzulösen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Wenn es uns heute so frisch aus dem Munde unseres Herrn in das Herz hineingesprochen werden könnte, dass nicht jemand denkt, nun wird da über die Geistestaufe gepredigt, sondern dass wir es begreifen, es ist der Herr selber, der die Verheißung gegeben hat und er ist es auch, der sie erfüllt. Denn so steht es geschrieben, dass er mit Geist und Feuer tauft. Es ist notwendig, glaubt es mir, dass wir das Wort Gottes als Wort Gottes ganz neu hören und aufnehmen. Mit allem Ernst und im völligen Glauben und es dann bewegen und bewahren in unseren Herzen, bis wir es tatsächlich erfüllt sehen. Ihr wisst, ich habe dem Herrn gesagt, dass ich nicht nur predigen möchte, das heißt, ich muss es ja, ich will es ja gar nicht. Ich muss ja predigen. Ich hätte schon längst aufgehört, aber ich muss es ja, weil ich dazu gerufen wurde. Aber ich habe dem Herrn gesagt, ich will nicht nur predigen. Ich möchte so predigen, dass diejenigen, die das Wort aus meinem Munde gehört haben, auch beim Herrn sein werden. Ich möchte nicht angeklagt werden am jüngsten Gericht von Menschen, denen ich nicht die ganze Wahrheit gesagt habe. Im Gegenteil, Ich möchte den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen und ich möchte auch, dass wir erleben, was in diesem göttlichen Ratschluss einfach beinhaltet ist. Ihr wisst, ich habe es hier schon gesagt, in meiner letzten Versammlung im Januar in Nairobi, als einige hundert Menschen an dem Montagabend in eine große Pfingstgemeinde geladen wurden, nämlich all die, die sich bekehrt hatten durch die Verkündigung, es kamen ja Tausende, das Wort zu hören. Und an dem Montagabend sind eben die Neubekehrten geladen gewesen. Und mein Flug war erst so um Mitternacht. Und ich habe die Gelegenheit wahrgenommen, um zu diesen Leuten zu sprechen. Ich wusste, dass es eine Trinitätsgemeinde ist. Ich habe den Mann doch beten hören im Namen. Und dann ging das bis zum Schluss runter. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste die Wahrheit verkündigen, auch über die biblische Taufe. Man kann keine Rücksicht nehmen, wenn es um die kostbaren Seelen der Menschen geht. Man kann auf Menschen Rücksicht nehmen, sie nicht überfahren und auch sie nicht überfördern, aber wenn es um die Verkündigung des Wortes Gottes geht, dann schreibt Paulus in Galater 1, Vers 10, wenn ich den Menschen noch gefallen will, dann bin ich kein Knecht Christi. Man kann nicht Gott und den Menschen zugleich gefallen. Wir haben es vorhin gelesen, wir sollen vor Gott bewährt sein. Was ist denn eigentlich vor Gott bewährt? Sein Wort ist vor ihm bewährt. Es ist geläutert, es ist rein, es ist heilig. Und dieses teure Wort verkündigen wir, so wie es am Anfang verkündigt wurde. Und wer selig werden möchte, kann selig werden. Wer gläubig werden möchte, kann gläubig werden. Wer wiedergeboren werden möchte, kann wiedergeboren werden. Und wer geistgetauft werden möchte, kann geistgetauft werden. Wenn ich das alles tun müsste oder wir als Brüder, das wäre nicht machbar. Es ist der Herr, der alles in allem, in uns allen wirken möchte. Und zwar so gründlich, an diesem Wochenende uns wirklich zu seinen Füßen sitzen lassen und seine Belehrung über uns kommen lassen wie einen wohltuenden Regen, um dann, wenn wir innerlich mitgehen, und das sage ich euch schon jetzt, jeder Mensch, der etwas mit Gott erleben möchte, muss innerlich mit der Verkündigung, mit dem Worte mitgehen. Er muss sich innerlich darauf einstellen, um es empfangen zu können. Wer gleichgültig bleibt, wird nichts empfangen. Wer rechts oder links einen Weg sucht, um daran vorbeizukommen, auch nicht. Wer aber ganz einfach in seinem Herzen im Glauben sagt, treuer Herr, das ist die Wahrheit. So stimmt es. So sagt es dein Wort. Hier sind wir, hier bin ich. Und so wie wir sind, so kommen wir vor sein heiliges Angesicht. Und dann beginnt der Geist Gottes zu wirken. Dann wird aller Unglaube, alle Zweifel, alles wird von uns genommen. Selbst die Argumente über Ereignisse, die irgendwo irgendwie stattfanden, wo Entgleisungen derer geschahen, die schon den Geist Gottes hatten. Wir werden alles vergessen und plötzlich vor dem Herrn stehen und ihn darum bitten, uns das aus Gnaden zu schenken, was er verheißen hat. Als erstes möchten wir ihn darum bitten, uns dieses Erlebnis zu schenken, wirklich unseren Willen in seinen Willen hineinzulegen, mit ihm zu sterben, damit unser Leben ein Ende nimmt und er durch uns zu leben beginnen kann. Unser eigenes Ich, unsere eigenen Wege und er zu seinem Recht kommen und uns segnen und das schenken kann, was er verheißen hat. Ihr mögt sagen, das ist doch eine Predigt für Menschen, die neu hinzukommen. Neu oder alt wird Gott zweierlei Dinge sagen. Er wird immer dasselbe sagen. Petrus hat geschrieben, Paulus, es soll euch nicht verdrießen, euch immer dasselbe zu schreiben. Ja, können wir was anderes schreiben? Euch immer dasselbe zu sagen, können wir was anderes sagen? Nein, wir können nur sagen, was die Schrift sagt und weitergeben, was darin geschrieben steht. Wohl dem Menschen, der tatsächlich allen inneren Widerstand aufgeben kann und all seine eigenen Enttäuschungen, die mit anderen vergessen und sich dem Herrn stellen und sagen, treuer Gott, hier bin ich, dein Wort sagt es, ich möchte dich so erleben. Ich möchte empfangen, was du verheißen hast, was du geben möchtest. Und dann sagt die Heilige Schrift, er selbst hat es ausgesprochen, unser Herr. Wenn ihr, die ihr arg seid, euren Kindern gute Gaben zu geben vermögt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die darum bitten. Es ist ein wirkliches Erlebnis mit Gott. Ein übernatürliches Erlebnis, in dem der Geist Gottes auf uns kommt. Und wenn er auf uns kommt, offenbart er sich auch. Dann äußert es sich, wie es auch damals am Anfang geschah. Gott ist treu. Er kann am Ende nur das sein, was er am Anfang war. Er muss derselbe sein. Und ich sage es noch einmal, wenn wir die Zeit, in der wir leben, erkannt haben und auch die Aufgabe, vor die wir gestellt worden sind, denn es ist doch kein Geheimnis mehr, dass wir, sei es in Warschau oder in Leningrad oder in Prag oder in Leipzig, wo immer wir möchten, oder in Sofia, wo immer auch, das Wort verkündigen können. Und das muss alles geschehen. Wo bleiben wir mit der Ausrüstung eben für diese Aufgabe, die Gott uns gesetzt und gestellt hat? Und glaubt es mir, wenn geschrieben steht, das Evangelium vom Reich muss allen Völkern verkündigt werden, dann muss es verkündigt werden. Dann führt kein Weg daran vorbei. Und das Evangelium muss das ewig gültige Evangelium sein, wie es in der Offenbarung geschrieben steht. Und ich frage euch, wer hat heute das ewig gültige Evangelium, das unvermischte, nicht abgeänderte Originalwort Gottes, wie es aus dem Munde Gottes und aus dem Munde der Apostel gekommen ist? Sie haben ja nur weitergegeben, was sie von ihm empfangen haben. Wenn dieses Evangelium verkündigt werden soll, dann doch nur von denen, die es selber aufgenommen, denen es selber geoffenbart und anvertraut wurde. Nur sie können damit ausgesandt werden. Ich möchte es einfach hervorheben, damit wir die Dringlichkeit erkennen, Gott wirklich ganz zu erleben. Dass sich niemand in eigene Sicherheit wiegt, sondern dass wir alle vor Gott, den Herrn, treten, mit innigem Gebet und ihn darum bitten, an uns alles zu tun, was er am Anfang an unseren Brüdern und Schwestern getan hat. Er ist treu, er wird es tun. Eine Bitte habe ich noch abschließend. Möge niemand sich zurückziehen oder verschließen. Wollen wir wirklich alle unserem Gott innigst dafür danken, dass er uns zu sich gezogen hat, dass wir sein Eigentum werden durften, dass er uns begnadigt hat, unsere Sünden vergeben hat. Da greife ich vielleicht schon ein wenig vorweg oder voraus. Aber so allein erleben die Menschen die Geistestaufe. Nicht, wenn sie lange beten, oh Gott, schenk mir deinen Geist, sondern wenn sie für das danken, was auf Golgatha geschah, und sich darin vertiefen und den Herrn loben und preisen, dann lagert sich der Geist, nämlich über die bluterkaufte Schar, die das Wort glaubt. Drei sind's, die da zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Die bluterkaufte Schar hat das Wort Gottes aufgenommen und der Heilige Geist kommt herab, um Zeugnis abzulegen, um uns alle zu erfüllen, dass der Mund übergeht und zu versiegeln, dass das Herz gefestigt werde, welches geschieht aus Gnaden. Ihm, unserem Gott, sei Lob und Preis, Ruhm und Ehre von Herzen schon im Voraus dafür dargebracht. Denn wir wissen ja, dass er es tun wird. Sind wir mitgestorben, so werden wir auch mit ihm leben. Und das wollen wir. Und in den Tod geben, damit er in uns und durch uns leben und wirken kann. Alles zur Ehre und zum Preise seines heiligen Namens. Amen. Lasst uns aufstehen. Wir neigen die Häupter, sind andächtig im Gebet, öffnen unsere Herzen vor Gott. Bruder Russ hat vorhin den Chorus angestimmt. Jung zu sein ist schön, doch gerettet sein ist schöner noch. Dürfen wir heute Abend alle bitten, alle Jugendlichen darum bitten, ihr junges Leben dem Herrn zu weihen. Glaubt nicht, dass die Welt euch mehr zu bieten hat. Die Welt hat euch nichts als Elend und Not zu bieten. Sie schmückt diese Not und das Elend nur, verkleidet es, macht es anziehend, damit's nicht gesehen wird. Aber dann kommt es doch zum Vorschein. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Nur wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Es wäre schön, wenn Gottes Wort zu einigen gesprochen hätte, und ich bin sicher, dass es geschehen ist. Amen. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Noch spricht der Herr. Er ruft, er möchte retten, vergeben, er möchte selig machen. Wir singen den Chorus, ob ich bin, so muss es sein. Und dann bitte ich euch, den inneren Kampf zu beenden und eure Entscheidung für den Herrn zu treffen. Denn wahrlich, er hat geredet, er hat gerufen und ihr solltet diesem heiligen Ruf Gottes folgen, um mit ihm zu sterben und dann mit ihm leben zu können. Das ist der Anfang eures Gläubigwerdens. der Anfang der Nachfolge Jesu Christi. Lasst uns im Glauben gemeinsam singen und lasst uns alle wirklich glauben, die wir hier sind, dass Gott wirken kann und es auch tun wird. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Wie viele von den Jugendlichen glauben, dass er es getan hat, auf Golgatha vollbracht hat und jetzt an euch vollbringt, die ihr glaubt. Lasst uns alle ein wenig die Hände heben, zum Zeichen uns dem Herrn zu weihen, ihm zu ergeben, um ihm zu dienen und zu folgen. Wir singen's noch einmal. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Wir halten unsere Häupter geneigt, verharren im Gebet. Lasst mich fragen, wie viele hier sind, die ihr Leben dem Herrn jetzt ganz bewusst weihen möchten. Hebt kurz die Hand. Dankeschön, danke, danke, danke. Gott segne überall. Sind auch Jugendliche noch da, die angesprochen wurden, die aber bis jetzt ihr Leben dem Herrn noch nicht ganz ausgeliefert und geweiht haben? Ihr möchtet es tun. Hebt doch auch die Hand. Ist jemand da? Dankeschön. Gott segne. Dankeschön. Gott segne. Der Herr ruft. Er will vergeben. Er ist ja gnädig. Noch ist Gnadenzeit. Gelobt sei sein heiliger Name. Gelobt sei sein heiliger Name. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir und wir alle für dein teures und heiliges Wort. Es ist ein Licht auf unserem Wege, unsere Richtschnur, unsere Antwort auf alle Fragen. Habe Dank für dein Wort, o Herr, das in Ewigkeit bleibt. Geliebter Herr, habe Dank, dass du gesprochen hast. Habe Dank, dass du zu dir gezogen und gerettet hast. Habe Dank, dass noch Gnadenzeit ist, o Herr, und wir zu dir kommen können, um Vergebung, Gnade und Heil zu finden. Geliebter Herr, dir, unserem treuen Gott, sagen wir innigen Dank dafür. Treuer Heiland, schenk doch eine Bewegung durch deinen Geist, ein Wirken vom Himmel her, übernatürlich durch dein Wort und durch deinen Geist in der bluterkauften Schar. Fach das Feuer neu an. O Herr, gieße Öl in die Lampen. Belebe dein Werk, o Herr. Mach uns zu Siegern. Ja, verherrliche deinen Namen. Bestätige dein Wort, o Herr. Befreie die Gebundenen. Rette die Verlorenen. Treuer Herr. Und heile die Kranken. Geliebter Heiland, bestätige dein Wort auch in dieser Weise. Denn selbst der Krebs, der durch einen Dämon verursacht wird, kann vor dir nicht bestehen. Jeder Dämon muss vor dir weichen, muss ausfahren im Namen Jesu Christi von Nazareth. Jesus ist der Sieger über Satan, über Tod, über Krankheit, über alles. Geliebter Herr, wir preisen dich und wir danken dir. Halleluja, singen wir dir, dem treuen Herrn. Wir erheben gemeinsam deinen heiligen Namen, denn Großes hast du an uns getan. Unsere Sünden sind vergeben. Wir sind frei, wir sind frei. Christus schenkte uns das Leben. Wir sind frei, wir sind frei durch das Blut des Lammes. Halleluja. Herr, in deinem Namen sollte Vergebung der Sünden allen Völkern gepredigt werden. Heute wird hier in deinem Namen, im Namen Jesu Christi von Nazareth, Vergebung der Sünden und ewiges Leben verkündigt. Halleluja! Gepriesen und gelobt seist du, der du Satans Macht gebrochen hast. Halleluja! Die Gebundenen sind frei, die Verlorenen gerettet, die Kranken geheilt, denn so sagt es das heilige Wort unseres Gottes. Halleluja! 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 Treuer Herr, ich danke dir, dass du zu wirken begonnen hast. Den glimmenden Docht hast du nicht erlöschen lassen. Das geknickte Rohr hast du nicht abgebrochen. Du hast es begradigt, damit das Öl des Geistes neu fließen kann und der Docht zur Flamme wird. Geliebter Herr, wir preisen dich. Wir danken dir, wir beten dich an. Halleluja! Und alle sagen Halleluja! 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 Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung unserem Herrn, unserem Gott, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja! Halleluja! Halleluja!